Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Wolfgang Kaschuber, Ethnologe und Kulturwissenschaftler. Guten
Hallo,
Tag.
Herr Flemming.
Zu Neujahr gerade 70 geworden, darf man noch Glückwunsch sagen, nachträglich?
Darf man, obwohl die Zahl einen nicht unbedingt schmückt.
Dann gehen wir etwas zurück. Hatten Sie eine Hippie-Zeit?
Nicht wirklich. Als diese Hippie-Zeit war, war auch gleichzeitig gleich anschließend die Apo-Zeit. Die war mir dann doch wesentlich sympathischer. Insofern bin ich sehr viel mehr ein 68er. Da habe ich nämlich mit dem Studium begonnen und bin mitten reingeplatzt als ein Hippie gewesen. Wobei Haartracht und Klamotten, wenn ich alte Fotos anschaue, war natürlich irgendwo so zwischendrin.
Angela Merkel ist zum Krisengespräch bei Wladimir Putin in Moskau natürlich. Russlands Präsident hatte die Kanzlerin schon vor längerem eingeladen und jetzt fällt das Treffen natürlich zufällig mit den Ereignissen im Nahen Osten zusammen. Aber erstmal vielleicht vorab, Wolfgang Kaschuber, Merkel und Putin sprechen zwar die gleichen Sprachen, Russisch und Deutsch verstehen, tun sie sich aber trotzdem nicht gut.
Die politischen Sprachen könnten kaum unterschiedlicher sein, nicht? Das ist eine regelrechte Verkörperung der Differenz. Auf der einen Seite eben Merkel und Maas als Verhandlungspolitiker. Wir sagen ja neudeutsch Multilateristen, die also in alle Richtungen versuchen, über Verhandlungen Politik zu bewegen. Auf der anderen Seite Putin und Lavrov, die reinen Machtpolitiker. Und man kann sich natürlich fragen, ob in so einer dramatischen Asymmetrie, die Russen haben jede Menge Drohpotenzial, die Deutschen wie die EU hat null im Grunde genommen, ob in so einer Asymmetrie überhaupt ein Funke von Hoffnung steckt, dass man was bewegen kann. Allerdings sagt uns natürlich die Geschichte, militärische Macht entscheidet am Ende nicht alleine oder manchmal gar nicht, sondern es kommt eben auch auf die ökonomischen Machtverhältnisse an. Und da ist dieses winzige Deutschland natürlich deutlich mächtiger als das riesige Russland. Und es wird vor allem die Frage sein, ob es auch wieder moralische und ethische Prinzipien von Politik geben kann, die man international akzeptiert.
Es gibt ja auch gute historische Gründe, dass wir von einem doch vorhandenen Drohpotenzial als Deutschland keinen Gebrauch machen.
Ja, das ist, glaube ich, sozusagen auch das moralische Kapital, das Merkel und Maas mit nach Moskau nehmen. Auch in Russland wird das nie vergessen, ja, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Und deswegen ist es natürlich eine interessante Frage, ob die beiden oder die vier auch so etwas wie so einen persönlichen Draht bekommen, ob das funktioniert.
Das werden wir sehen. Die Konflikte sind ja klar. Die Situation in der Ukraine, angeordnete Auslandsmorde. Tilko Gries, unser Korrespondent in Moskau. Gibt es aber zwischen Deutschland und Russland auch gemeinsame Interessen?
Ja, die gibt es. Nicht so sehr, was die Auslandsmorde betrifft, die Sie gerade angeführt haben. Aber wenn wir zum Beispiel auf die aktuellen Themen schauen, Iran beispielsweise, da wollen beide Seiten, die Europäer, Berlin eingeschlossen, aber auch Moskau, das Atomabkommen mit dem Iran unbedingt erhalten. Aber beide wissen natürlich auch, wie schwierig das ist angesichts der Unwilligkeit Washingtons und auch der Unwilligkeit Teherans. Aber beide, also die Europäer und Russland, wollen sicher auch keinen Krieg. Dabei stünde für Russland zu viel auf dem Spiel, unter anderem auch die Stabilität des eigenen Engagements im Nahen Osten, das sich ja seit einigen Jahren vor allem in Syrien dokumentiert, aber da eben mit dem Partner Iran, wenn der ausfiele gewissermaßen, weil er Krieg führen müsste gegen die Vereinigten Staaten, um nur mal dieses Szenario durchzudenken, dann wäre Russlands Position in Syrien sicherlich eine viel, viel schwierigere.
In dem Zusammenhang, was bedeutet es, Wolfgang Kaschuber hat es ja schon angesprochen, dass es Merkel jetzt nicht alleine kommt, sondern dass sie ihren Außenminister, dass sie Heiko Maas mit dabei hat.
Sie haben völlig recht. Das ist etwas sehr Seltenes, dass beide zusammenreisen. Ich habe es im vergangenen Monat erlebt in Paris beim sogenannten Normandie-Gipfel. Da war das Gesprächsthema vor allem die Ukraine. Da war auch der ukrainische Präsident dabei und der Gastgeber, der französische Präsident. Da waren auch Merkel und Maas gemeinsam. Aber dass beide jetzt und damit das Spitzenpersonal der deutschen Diplomatie heute hier in Moskau gemeinsam herkommen, das hat es so in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Vielleicht ist das ein Signal sowohl an die Russen, um zu zeigen, zwischen der Kanzlerin und dem Außenminister gibt es keine Differenzen in den wesentlichen Fragen, denn auch die Russen wissen ja, beide sind von verschiedenen Parteien, insbesondere Heiko Maas hat mit seiner SPD sehr viel mehr Diskussionen um Russlandpolitik, als es Angela Merkel hat, aber vielleicht ist das außerdem noch ein Signal eben auch in die deutschen Parteien hinein, in die Union, aber auch in die Sozialdemokratie.
Vielen Dank nach Moskau soweit. Wolfgang Kaschuber, da treffen wir, das haben wir schon erwähnt, zwei Politiksysteme eigentlich aufeinander. Ich verknapp das mal ein bisschen, sage das Recht der Macht und die Macht des Rechts. Kann in dieser Situation Diplomatie helfen?
Also wir hoffen, dass sie helfen kann. Das Problem besteht da eben darin, dass auch die Ziele der beiden Seiten durchaus sehr unterschiedliche sind. Putin muss daran gelegen sein, Konflikte am Kochen zu halten. Nur wenn Konflikte am Kochen gehalten werden, wird die militärische Macht Moskaus sozusagen auch virulent und dann eben wirkmächtig, während die deutsche und die europäische Politik ja immer ist, zu integrieren, also Konflikte beizulegen. Und wie man da sozusagen zu einem kleinen gemeinsamen Nenner kommt, das ist eine große Kunst. In der Tat könnte es aber eine Bedeutung haben, dass die Außenminister mit dabei sind, denn die kommen natürlich aus einem internationalen Raum, auch der Diplomatie, und wissen natürlich auch, dass man sozusagen in den Konflikt reingehen kann und muss, aber auch wieder rauskommen muss.
Ja, müssen wir, die Deutschen, aber auch die Europäer, zwangsläufig mit Putin uns zusammentun, damit wir überhaupt noch Einfluss auf so etwas wie die Iran-Krise bekommen?
Also ich glaube, es muss klare politische europäische Positionen geben in entscheidenden Fragen und die müssten eben auch dahin gehen, dass in der Politik Fragen der Humanität, der Ethik und der Moral ihren wichtigen Stellenwert haben. Dafür steht Europa mit all seinen Verletzungen auch gerade dieser Grundsätze. Aber auf der anderen Seite braucht es natürlich den Raum mit Russland, denn diese Nachbarschaft ist so eng, wenn man das weltpolitisch betrachtet, dass man Feindseligkeit sozusagen da gar nicht auf Dauer aushalten können wird, weil darunter natürlich die Gesellschaften und die Menschen leiden.
Der Iran hat eingeräumt, eine ukrainische Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord versehentlich, wie es heißt, abgeschossen zu haben. Und selbst die Revolutionsgarden räumen das jetzt ein. Abschuss am Mittwoch, Erklärung heute. Wolfgang Kaschuber, 3 Tage gut. Haben die wirklich geglaubt, das würde so als technisches Versagen durchgehen?
Also ich würde denken, dass es unterschiedliche Fraktionen gab, Debatten darüber, wie man sich verhält. Sie wussten natürlich sofort, was passiert war.
Aber ein Machtkampf.
Ein Machtkampf. Sie. Im Übrigen hat das natürlich diese Seite der Machtpolitik immer nur als Kollateralschaden betrachtet. Wenn solche Dinge passieren, passieren sie eben sozusagen in der militärischen Logik. Die Frage war, verhält man sich wie Moskau in Sachen Ukraine-Abschuss nie zuzugeben oder verhält man sich anders? Und ich glaube eben, die Mehrheit in der religiösen Führung war der Meinung, die Lage ist zu instabil, um da sozusagen ein neues Konfliktfeld aufzumachen, weil eben die Strategie im Moment Deeskalation war. Interessanterweise könnte man ja vermuten, der Irre in Teheran denkt über den Irren in Washington, dass der jeweils unberechenbar ist, der andere. Insofern haben beide wohl auf Vorsicht geschaltet. Und im Iran, das ist natürlich immer eine sehr schwierige Balance. Was für Folgen hat Politik im Inneren in der iranischen Gesellschaft und was für Folgen hat Politik eben in der Weltöffentlichkeit? Und da versucht ja Khamenei immer sozusagen zu balancieren und die Konflikte nach außen zu verlagern.
Sprechen wir über den Hintergrund. Angerissen worden ist es ja schon der Konflikt mit den USA, die den General Qasem Soleimani im Irak getötet haben. Reaktion dann in der Nacht zum Mittwoch, Raketenangriff auf 2 Stellungen der USA im Irak. Es ist in Anführungszeichen wenig passiert, eine Art symbolische Rache. Ist die Zündung des Pulverfasses im Nahen Osten noch einmal vermieden worden?
Das wissen wir nicht. Also wir sehen ja nur, dass auf der einen Seite die Amerikaner versuchen, einige Argumente dafür zu bringen, dass dieser Mord, ja, dieser ferngelenkte Mord eben notwendig war, weil es ein Drahtzieher des internationalen Terrorismus getroffen hat. Auf der anderen Seite sagen auch nicht wenige der vielen Exil-Iraner in Deutschland, dass dies genau der falsche Zeitpunkt war, weil das Regime eben instabiler wurde, die Zivilgesellschaft wieder einmal aufbegehrt hat im Iran und jetzt natürlich gezwungen ist, enger zusammenzurücken. In dem Moment, wo sozusagen die Nation zum Opferfall gemacht werden kann, wo Rouhani oder Khamenei eben damit argumentieren können, jetzt müsse das Volk zusammenstehen, hat man natürlich große Probleme, oppositionelle Haltungen auszudrücken, zumal wenn sie noch verfolgt werden. Also man könnte sagen, innenpolitisch ein wichtiger Schaden entstanden im Grunde genommen. Die Opposition ist um Jahre wieder zurückgeworfen. Außenpolitisch ist es natürlich in der Tat ein Schlag auch gegen den internationalen Terrorismus. Das ist keine Frage, wofür der ermordete General stand.
Spannend ist, dass das ja nicht nur eine iranische innenpolitische Diskussion hat, sondern dass das natürlich in den USA ganz genauso ist. Man kann Präsident Trump schlecht unterstellen, dass er taktisch vorgeht, aber er geht vor und er ist im Prinzip ja seit seiner Wahl überhaupt im Wahlkampfmodus geblieben, arbeitet jetzt an einer zweiten Amtszeit. Mit diesem Schlag erfolgreich?
Also er schafft sich immer Luft, nicht? Das ist gerade sozusagen mitten im Impeachment-Verfahren, es ist wahrscheinlich eben auch kein Zufall. Und wir wissen ja, dass Trump offenbar in vieler Hinsicht beratungsresistent ist, eben auch. Er denkt nicht sehr viel weiter als bis zu seiner Nasenspitze. Und ob das sozusagen der richtige Weg war, bei dem er im Hintergrund das Fernziel stehen muss, zu verhindern, dass Iran effektive Atommacht wird, das ist, glaube ich, bei allen Kritikern das große Fragezeichen. Das wirkt wahrscheinlich genau ins Gegenteil.
Trump hatte ja dieses Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Das war ja auch ein sehr bewusster Schritt. Wir erleben jetzt eine eher hilflose Europäische Union, die eigentlich noch daran festhalten will. Kann dieser Vertrag am Leben gehalten werden?
In der alten Form jetzt sicherlich nicht mehr. Also das ist, glaube ich, für Trump die Frage einer Gesichtswahrung, aber eben auch für die iranische Führung. Ob man das neu verhandeln kann in einer neuen Konstellation, das ist sehr die Frage. Aber jedenfalls war dieses Attentat nicht hilfreich, um auf diesen Weg zu gehen. Denn ein Angebot an die iranische Führung wäre ja gewesen, wieder politische Vereinbarungen zu treffen und gleichzeitig wirtschaftliche Sanktionen aufzuheben. Und die wirtschaftlichen Probleme des Regimes wachsen natürlich. Das hat sich ja in den Unruhen eben ausgedrückt. Also es ist in der Tat so, dass man eben fragen kann, ob es überhaupt in den USA ein Leitkonzept gibt, wie internationale Beziehungen und die internationalen Machtverhältnisse gestaltet werden sollen. Wenn man auf Trumps Aktion schaut, hat man den Eindruck, es gibt es nicht.
Wir sind gespannt. Der Konflikt wird auf jeden Fall vermutlich weitergehen, auch wenn er jetzt erstmal befriedet scheint.
Ja, er kocht.
Die Wahl in Thüringen, die war Ende Oktober 2019. Rot-Rot-Grün verlor die Mehrheit. Ministerpräsident Bodo Ramelow ist geschäftsführend weiter im Amt. Und das kann er nach der Landesverfassung eigentlich noch sehr lange bleiben. Aber Wolfgang Kaschuber, jetzt gibt es eine Grundsatzeinigung über eine Minderheitsregierung. Haben Sie schon eine Vorstellung, wie das funktionieren kann?
Also zunächst mal wird man ja ein bisschen erstaunt, wenn man liest Projektregierung Thüringen. Nicht? Also regional gesprochen hätte man das nicht unbedingt erwartet. Aber es ist ja auch eine Projektregierung jetzt geblieben in dieser Minderheitenkonstellation. Und die eine interessante Erfahrung in Thüringen ist ja, Bodo Ramelow als Linker ist ein wirklicher Bürgerministerpräsident geworden mit der entsprechenden Verankerung und vor allem, was relativ selten ist, mit einem hohen Zugewinn an Zutrauen in seine Art der Politik. Jetzt sozusagen sich dann zu jeweiligen Projekten, die drei Partner dann gefunden haben, noch zusätzliche Stimmen zu holen, wird natürlich ein interessantes Experiment, weil wir dafür in der bundesdeutschen Politikgeschichte noch ganz wenig Beispiele haben. Das heißt ja eben, dass man das Gefüge aus Parteiinteressen und Fraktionsdisziplinen verändern muss und das ausgerechnet in Thüringen zu versuchen, das ist ein wirkliches Experiment.
Ja, und es hätte bedeutet, dass im Prinzip doch Linke und CDU eine Form von gemeinsamer Politik veranstalten müssen.
Das hätte wär noch interessanter geworden natürlich. Ja. Und es gab ja auch in der Bundes-CDU einige Stimmen, die sehr für dieses Projekt geworben haben. Dass Bodo Ramelow jetzt eben Rot-Rot-Grün bevorzugt, hängt sicherlich damit zusammen, dass er tatsächlich ja eine klare politische Agenda hat, wo Thüringen hin soll. Und er das natürlich mit der Minderheitsregierung sich als Kurs besser vorstellen kann, als in diesen Verbindungen sozusagen von ja doch im wechselseitigen Verständnis extremen Positionen, wenn er an die CDU-Fraktion und seine linken Fraktion denkt.
Die CDU ist nach zwei Seiten in einer Art Zwangslage. Es geht um ein weiteres Tabu, die Zusammenarbeit von CDU und AfD. Hans-Georg Maaßen, der Ex-Verfassungsschutzchef CDU und Mitglied der rechtskonservativen Werteunion, der zeigt Selbstbewusstsein.
Ich stehe nicht zur Wahl, aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin. Wissen Sie, die Diskussion, die wir jetzt hier haben, sind das nun AfD-Stimmen oder keine AfD-Stimmen? Ich bin der Meinung, das ist eine Phantomdiskussion, die wir hier führen. Und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns Schnucht sein.
Soweit wird es wohl nicht kommen, aber Wolfgang Kaschuber, wäre es nicht ein Weg, tatsächlich Rechtspopulisten der AfD einzubinden, um sie dann durch die Realität und Regierungsrealität zu entzaubern?
Wäre eine Möglichkeit, wäre auch interessant geworden. Ich finde allerdings auch die jetzige Entscheidung und Konstellation ebenfalls interessant. Denn jetzt ist die CDU in der Opposition mit der AfD. Opposition muss Opposition machen. Wie sich nun aber die CDU abgrenzen kann und muss von der AfD, das wird, glaube ich, eine sehr interessante Erfahrung sein. Und eigentlich wird es genau sagen an der Position Maaßen dann auch letztendlich entschieden werden. Nicht? Also wir haben, glaube ich, immer noch darüber zu reden, dass die eine Seite Meinungsvielfalt und Unterschiede sind, die andere Seite eben eine menschenfeindliche Haltung und Politik, die bestimmte Gruppen der Bevölkerung ausgrenzen will. Und da muss natürlich eben auch der rechte Flügel der CDU eine klare Grenze ziehen, sonst wird er Probleme bekommen.
Dann treten wir jetzt doch noch mal einen Schritt zurück und blicken so ein bisschen aufs System. Deutschland kennt nur noch Koalitionen. Das ist in allen 16 Bundesländern so, im Bund auch. Wäre es nicht demokratischer, den Fraktionszwang aufzuheben und mit wechselnden Mehrheiten an wechselnden Sachpunkten entlang zu stimmen?
Darüber finden ja viele Debatten statt, auch in den Parteien. Was dafür spricht, ist natürlich, die Parteien müssen sich auch daran orientieren, was die nächsten Generationen, die nicht dieses starre Parteiensystem mehr gewohnt sind, es auch nicht mehr so wollen, was die im politischen Raum sehen und sich versprechen. Und wir wissen, junge Erwachsene wählen eher Projektthemen als Parteithemen.
Die Parteienbindung insgesamt lässt auch nach. Ich vermute aus guten Gründen, weil vieles, was man als Parteipolitik wahrnimmt, ist eben nicht der Streit um eine Sache, sondern um Personen.
Das ist richtig, da geht es in vieler Hinsicht um Macht. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, dass Fraktionsdisziplin immer bedeutet hat, dass innerhalb der Parteien Meinungsverschiedenheiten bestanden und dann ein gemeinsamer Nenner gefunden werden musste, der dann sozusagen mit dem gemeinsamen Nenner des Koalitionspartners abzugleichen war. Also da haben wir durchaus auch ein System der Verhandlungen und der Verständigung, das man wahrscheinlich nicht ganz wird zurückschieben können. Wir werden ja sehen, wenn man einen Blick aufs Nachbarland Österreich wirft, wie es dort ausgehen wird. Dort sind da sozusagen extreme Koalitionsmöglichkeiten möglich für die ÖVP. Und dies ausgerechnet in der Herzensfrage der Grünen, der Migrationsfrage. Also da sehe ich eben auch dramatische Gefahren, die schnell eintreten können, wenn man da Vox Populi spielt. Und Sebastian Kurz neigt ja dazu.
Wir blicken kurz zurück, 1980. Das ist jetzt 40 Jahre her. Damals wurden die Grünen gegründet. Genau genommen ist der Jahrestag erst am Montag, aber gefeiert wurde schon einmal gestern und es kam der Bundespräsident.
Wenn sich heute Ihre Themen in den Programmen vieler anderer Parteien wiederfinden, muss Sie das nicht ärgern. Im Gegenteil, es ist doch ein Hinweis darauf, dass Sie Fehlstellen früher als andere erkannt und mit politischem Inhalt, mit Hartnäckigkeit und mit wachsender Zustimmung gefüllt haben,
sagt Frank-Walter Steinmeier. Wolfgang Kaschuber, wissen Sie noch, wer 1980 Bundespräsident war?
Nee,
auf ich muss gestehen, ich musste auch nachgucken. Karl Carstens, Vertreter der eher konservativen CDU. So haben sich die Zeiten geändert. Und es ist ein ganz langer Weg von bunten Listen, von radikalen Bürgerinitiativen über Vorstellungen von einer Antiparteienpartei bis heute, wo dann die Grünen doch was sehr, sehr Staatstragendes haben.
Ja, also ich habe das damals ja als Zeitzeuge aus nächster Nähe miterlebt. In der Zeit war ich in Tübingen an der Universität und Tübingen war wie viele andere kleine Universitätsstädte, Freiburg und andere im Südwesten, natürlich ein Hauptquartier der Grünen frühzeitig. Und von heute aus betrachtet, wenn ich zurückblicke, kommt einem das so vor wie einen früherer Start der Zivilgesellschaft in Deutschland, nur in völlig anderen Formen, mit völlig anderen Frisuren und anderen Parolen, nicht allen als heute. Nicht, aber im Grunde genommen treten da Analogien auf. Und also ich will nicht sagen, das war das grüne Fridays for Future, aber es ist eben in der Tat damals als Bewegung entstanden und im Übrigen die einzige Bewegung, die Partei geworden ist. Heute haben wir eher die umgekehrte Richtung, Parteien werden zu Bewegungen.
Damals wurden die Grünen auch Ökopaxe genannt. Dieser Pazifismus, dieser Wortteil, der kam dann im Zuge des Kosovo-Krieges etwas abhanden. Als Beispiel Christian Ströbele und Joschka Fischer.
Ich verstehe meine Fraktion nicht, die dafür angetreten ist, dass mehr Frieden auf der Welt, die Friedenspolitik machen will. Und sie setzt sich hier hin und ist damit einverstanden, dass, wenn Krieg ist, von deutschem Boden nach 54 Jahren wieder Krieg ausgeht, dass dann darüber hier nicht einmal geredet wird.
Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr?
Also, der Pazifismus, der war dann plötzlich nicht mehr bei den Grünen. Der Partei hat es nicht geschadet, obwohl das eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung war, bis hin, dass eine Spaltung drohte.
Ja, das war ein riesiger moralischer Konflikt auch innerhalb der Grünen. Er ist selten, in seltener Eindeutigkeit und Härte eben auch ausgetragen worden, weil das ging natürlich in das Herz der grünen Bewegung, die vorher Position vertreten konnte, sozusagen aus der Opposition, auch gegenüber Institutionen, Staat und politischen Formaten. Und als sie dann Verantwortung trug, plötzlich merkte, sie muss pragmatischer werden. Und da haben sich natürlich sozusagen fundamentalistische Positionen, pragmatische Positionen, teilweise unversöhnlich gegenübergestanden, aber mit dem Öffentlichwerden eben auch der Situation im Jugoslawienkrieg, der brutalen Massenmorde dort, hat sich dann natürlich auch die Stimmung verändert, auch bei den Grünen. Und ich glaube, im Nachhinein war das ein ganz wichtiger Schritt in Richtung auf Übernahme politischer Verantwortung und den langen Marsch durch die Institutionen.
Von den Ökopaxen blieb das Öko, das wurde lange kritisiert. Jetzt wissen wir alle, es boomt wie blöde. Lange wurden die Grünen kritisiert deswegen als eine Themenpartei. Aber war es vielleicht doch die richtige Strategie?
Also man wird auch rückblickend sagen, es war die richtige Strategie, weil die Marke Grün ist natürlich heute, ich will nicht sagen unschlagbar, aber so deutlich wirksamer als Coca-Cola. Und damals war es natürlich auch eine Möglichkeit, Politik zu moralisieren. Wir sind die Guten. Und zu emotionalisieren. Wir wollen etwas ändern. Und wir vergessen relativ schnell. Damals war der Hintergrund auch eben dieser grünen Bewegung Anti-Atomkraft und Waldsterben. Das waren zwei hochemotional besetzte Themen. Wer sich das nochmal anschauen will, die Zeitungsarchive, Spiegel etwa, zeigen nochmal, das waren die Titelgeschichten der damaligen Zeit.
Der Weltuntergang wurde dann doch verschoben. Kehrt er jetzt als Bedrohung zurück durch Klimaerwärmung?
Ja.
Durch Fridays for Future, was auch wieder emotionalisiert?
In der jungen Generation überwiegt, glaube ich, tatsächlich das Bild, dass der Weg der Welt heute vor der Entscheidung steht, vor der Weichenstellung, auf der Kippe steht. Und deswegen natürlich auch diese Entschiedenheit. Und das Interessante ist ja, dass im Grunde genommen Teile der heutigen jungen Generation auch monothematisch agieren.
Die Schwierigkeit ist ja, da gibt es ja ein Stichwort, mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln. Aber die Schwierigkeit dabei in meinen Augen ist, dass damit auch demokratische Prozesse ausgehebelt werden, weil man sagt, dafür haben wir gar keine Zeit mehr.
Ja, es ist natürlich eine Situation, die, wenn man das weltweit betrachtet, vor unterschiedlichen Hintergründen stattfindet. Wenn ich ein junger Mensch bin in irgendwo Mikronesien, wo die Inseln schon überschwemmt werden, habe ich eine andere reale physische Situation und Erfahrung, als wenn ich irgendwo auf dem Berliner Festland lebe und mich entscheiden kann, ob ich um das Überleben der Naturkämpfe oder eben nicht so. Aber ich glaube, die Radikalität ist natürlich auch eine emotionale Haltung, die sich dagegen richtet, dass die Pragmatisierung der Politik letztendlich auch alle politischen Maßnahmen in kleinste Schritte auflöst, bei denen dann manchmal das Tempo einfach nicht mehr ausreicht. Das haben wir nicht nur im Bereich eben von Ökologie, sondern in vielen anderen Fragen, bei denen wir dann sehen, wenn die Gesetze dann durch den Bundestag oder bei der EU am Ende rauskommen, bleibt eigentlich von dem großen Anliegen nicht mehr viel übrig. Nachhaltigkeit, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, nicht? Das bleibt dann oft auf der Strecke. Das Gefühl ist jedenfalls bei der jungen Generation verbreitet.
Über Vergangenheit und Gegenwart der Grünen haben wir gesprochen. Kurzer Ausblick auf die Zukunft. Werden die Grünen Volkspartei?
Die Grünen werden nicht Volkspartei im alten Sinne. Denn diese Vorstellung war, dass die Volksparteien quer durch die sozialen Milieus sozusagen Anhängerschaften haben in unterschiedlicher Art. Die Konservativen mehr in die ältere Richtung und die ländliche, die Sozialdemokraten mehr in die städtische Richtung und die jüngere. Das gilt heute nicht mehr so. Die Grünen sind eine Klientelpartei, nur ist dieses Klientel immer größer geworden. Es ist in der Tat sozusagen die mittlere Schicht der Gesellschaft, die aber natürlich bis in die Oberschicht reicht. Aber alle wollen sich so betrachten, weil sie gesellschaftliche Wesen sein wollen, weil sie Verantwortung übernehmen wollen. Und das Interessante ist ja, dass die Grünen mit diesem Lager wachsen oder man könnte auch sagen, vielleicht das Lager wächst mit den Grünen.
Sagt Wolfgang Kaschuber, der Kulturwissenschaftler und Ethnologe. Und fast zum Schluss ein bisschen Hofberichterstattung. Harry und Meghan haben am Mittwoch überraschend angekündigt, sich weitgehend von ihren royalen Aufgaben zurückzuziehen. Die beiden wollen finanziell unabhängig sein und in Großbritannien und in Kanada leben. Wolfgang Kaschuber, die britische Königsfamilie ist ja aus materieller Sicht eigentlich die Firma Windsor. Was bedeutet jetzt die Ausgründung für die Mutter- bzw. Großmuttermarke?
Ja, das wird eine interessante Frage sein. Also auf der einen Seite ist es natürlich etwas für die Yellow Press. Da wird das ja auch ausgiebig diskutiert. Auf der anderen Seite in der Tat etwas, was auch die Bevölkerung beschäftigt. Es geistert ja dieses Stichwort der Rosinenpickerei, nicht? Also die beiden jungen Royals wollen sozusagen die Marke behalten oder ihre eigene Marke machen, aber gleichzeitig sich von den Verpflichtungen der Marke Queen lösen, die ja nun in hohem Maße sich eben in einer gesellschaftlichen, politischen, repräsentativen Verantwortung sah. Und jetzt kann man sicherlich ambivalent argumentieren. Nicht? Man kann einerseits sagen, Harry und Meghan machen jetzt etwas in Richtung Normalität. Was heute 2/3 der jungen Erwachsenen wollen, einen Lebensentwurf, der unabhängig ist von der Erbschaft der Eltern. Ich sage das mal bewusst mit dem Wort Erbschaft. Also wenn der Vater Feuerwehrhauptmann war, wurde früher der Sohn eben auch Mitglied in der Feuerwehr. Und wenn die Mutter Lehrerin war, die Tochter Lehrerin. Also diese Form eben, die Linien der Eltern fortzusetzen.
Aber im Hause Windsor mit etlichen Millionen bestückt.
Ja, das ist so. Ich meine, man könnte also sagen, diese Normalität auf der einen Seite ist zu begrüßen. Sie wollen ihren eigenen Lebensentwurf und sie wollen sich ja auch unabhängig machen. Andererseits wollen sie aber eben nicht ohne das feudale Kapital gehen. Und das wird ja auch gerade in Großbritannien ihnen negativ angemerkt, dass sie dieses Sussex Royal als Marke haben eintragen lassen, deutet ja schon darauf hin, wohin die Reise geht.
Sie geschäftstüchtig.
Wollen, ja, sie wollen auf der einen Seite eben sozusagen privater leben können, aber auf der anderen Seite offenbar ja gerade nicht so privat, anonym, unbekannt, sondern sie wollen die Herkunft vermarkten können.
Mir ist ein anderer Widerspruch noch aufgefallen in dem Zusammenhang. Und zwar wird ja zum einen beklagt diese Medienpräsenz, Medienbelagerung. Andererseits kündigen sie an, sie wollen weiter Repräsentanten der Königsfamilie sein.
Ja, also man weiß nicht so recht, glaube ich, auch in England, was man nun sozusagen annehmen soll. Prinz Harry argumentiert ja auch immer mit der Rücksicht auf seine Frau, die nicht das Schicksal seiner Mutter Diana erleben sollte. Aber auf der anderen Seite würde man sich dann ja vorstellen, dass dann der Rückzug nach Kanada in eine Normalexistenz vielleicht der Ausweg wäre. Aber das wollen sie ja nicht. Also im Grunde genommen hat man eben den Eindruck, den man ja auch bei mancher aktiven Unternehmerfamilie hat, dass die Jungen einfach nicht mehr die Firma leiten wollen und die Lasten tragen wollen, dass sie aber sehr wohl natürlich eben diese besonderen Vorzüge und Privilegien der Wohlhabenden weiter teilen und entwickeln wollen. Und im Moment deutet vieles darauf hin, dass das junge Paar sich eben vermarkten wird. In Zukunft.
Es winkt ein spannender Posten auch für den jetzt 35-jährigen Harry, Nummer 6 in der britischen Thronfolge. Er könnte Generalgouverneur in Kanada werden. Die Stelle wird allerdings erst 2022 frei. Der Gouverneur, das ist der Repräsentant der britischen Königin, also Elisabeth II., die ist ja offiziell Staatsoberhaupt von Kanada. Allerdings soll die Königin nicht not amused sein, beziehungsweise sogar vergrätzt und verletzt, weil sie vorab über diese Pläne nicht informiert war.
Ja. Es gibt jetzt ja gerade einen Pressekrieg in England. Vertraute wiederum des Paares Harry und Meghan sagen, in Wirklichkeit seien die beiden nur dem Schritt zuvor gekommen, dass sozusagen die Machtverteilungen neu geordnet werden sollten und wie auch in anderen Königshäusern die Vertretung sozusagen reduziert. Sein Bruder wäre mehr in den Vordergrund gerückt, er wäre mehr in den Hintergrund gerückt worden. Das ist jetzt interessant, wie das politisch gemanagt wird in einer Firma, die ja bisher immer vermieden hat, irgendwelche Krisen oder Dramen öffentlich auszutragen. Seit dem Tod von Diana ist es natürlich zunehmend schiefgegangen und jetzt haben wir plötzlich die Royals als Stoff für die Yellow Press, wie es in früheren Jahrzehnten gar nicht denkbar war.
Ja, aber eigentlich immer Thema war. Aber eine Frage noch an den Ethnologen. Wir Deutschen sind ja nun keine Monarchie mehr. Warum gibt es trotzdem diese Faszination an diesen Adelsgeschichten und jetzt konkret an Harry und Meghan?
Ja, da spielen natürlich viele Mythen mit herein, die Mythen, die eben aus im Feudalismus geboren worden sind, dass diese Familien etwas Besonderes seien. Das wird im Grunde genommen in der Berichterstattung bis heute fortgesetzt und wir sehen ja aber auch, dass auch unsere Royals nicht ganz untätig bleiben. Die Hohenzollern sind ja auch nicht ganz pflegeleicht, wie wir in den letzten Monaten erfahren haben.
Der Tag mit Kulturwissenschaftler und Ethnologe Wolfgang Kaschuber. Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.